SBS in deutscher Sprache.
Ich bin Jens Gönnemann. Ich leite das Advanced Manufacturing Growth Center in Australien.
Und Herr Gönnemann, Sie sprechen ja gut Deutsch. Wo kommen Sie aus Deutschland her?
Ich bin gebürtiger Hamburger und habe, bevor ich nach Australien gegangen bin, vor 11 Jahren, 6 Jahre in München gelebt.
Von den beiden Städten, welche gefällt Ihnen denn besser?
Also wenn ich eine Liste aufstellen würde mit den schönsten Städten Deutschlands, dann würden Hamburg und München sicherlich bei den Top 3 mit dabei sein.
Nun sprechen wir von Airbus. Die feiern ihren 50. Geburtstag und Airbus ist ja mit einer Produktionsanlage, mit einer Großproduktionsanlage in Hamburg angesiedelt. Ist das von Anfang an so gewesen?
Die Geschichte der Fliegerei in Hamburg geht natürlich weit länger zurück als 50 Jahre Airbus. Aber die Fliegerei früher, vor 100 Jahren, hat ja keine Infrastruktur wie Landebahnen. Das heißt, man hat damals ja das Wasser als Start- und Landebahn genommen, nicht? Und da gab es natürlich viele Flächen. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich Industrien in der Nähe vom Wasser etablieren.
Und da wurden damals natürlich Wasserflugzeuge gebaut, Flugboote.
In der Tat, denken Sie an die DOX, die nun auf dem Bodensee gestartet und gelandet ist. Das war ein großer Langstreckenflieger. Und diese großen Flugboote hat natürlich auch den Vorteil, dass man irgendwo dann mitten im Atlantik neben dem Tankschiff landen konnte.
Um dann weiterzufliegen?
Nach dem Auftanken weiterfliegen zu können, genau.
Ich erinnere mich, das war doch ein Riesending, diese DOX. Das war die A380 ihrer Zeit.
Ja, oder so das Zwischenflugzeug nach den Zeppelin. Nicht? Ich glaube, 12 Triebwerke hatte die.
Sie sprachen von Airbus und dass jetzt der 50. Geburtstag gefeiert wird. Interessant, ich hätte gar nicht gedacht, dass Airbus so alt ist.
Airbus ist ein Projekt, wo viele gelächelt haben vor 50 Jahren. Und das Europa sich zusammengetan hat, einen Airbus zu bauen, ist eine großartige Leistung. Sowas kann ein kleines Land wie Deutschland ja alleine gar nicht schaffen.
Da wir gerade mit Ihnen über Airbus sprechen, muss man natürlich sagen, dass Sie hier in Australien Airbus vertreten haben.
Ja, ich habe für 20 Jahre lang für Airbus gearbeitet oder wie es damals hieß, als ich anfing bei Daimler-Benz Aerospace, dann Daimler-Chrysler Aerospace, dann wurden wir die EADS, die European Aeronautic Defense and Space Company, und der damalige CEO, für den ich gearbeitet habe, Tom Enders, der jetzt gerade vor ein paar Wochen in Ruhestand gegangen ist, das hat er dann auch mit seinen Kollegen zusammen den Namen geändert in Airbus. Aber Airbus besteht ja nicht nur aus den Flugzeugen, sondern Airbus hat ja 3 Geschäftsbereiche, die Fliegerei, die zivile Fliegerei, Hubschrauber und der Verteidigungsbereich, nicht? Und der Space-Bereich auch.
Die Struktur von Airbus ist ja nicht leicht. Es ist ja so ein europäisches Unternehmen. Die Franzosen sind drin, die Deutschen sind drin, die Italiener, die Briten, wer noch? Die Niederländer wahrscheinlich.
Das sind hauptsächlich Frankreich und Deutschland und Spanien hat auch einen kleinen Anteil. Die Briten hatten einen Anteil, den haben sie vor, glaube, etwas mehr als 10 Jahren verkauft.
Und ist denn das ein harmonisches Zusammenleben in dieser Firma?
Ja, je größer die Familie ist, umso mehr Diskussion gibt es, nicht? Aber ansonsten muss ich sagen, dass Airbus als Projekt, als Industrieprojekt ein großartiger Erfolg ist. Andernfalls würde man nicht auf 50 Jahre gekommen sein.
Und ganz erstaunliche Flugzeuge bauen.
In der Tat.
Aber hier in Australien, in Ihrem Geschäftsbereich, Sie haben sich mehr mit den Helikoptern beschäftigt.
Ja, ich habe, wie gesagt, 20 Jahre für Airbus gearbeitet, 8 Jahre davon in Australien. Das ist auch schon wieder 3 Jahre her. Denn Kampfhubschrauber, die ARH, die Armed Reconnaissance Helicopters, in Deutschland und Frankreich und Spanien als Tiger bekannt, wie auch der in Europa bekannte NH90, hier heißt er MRH90, sind Helikopter, die in Australien zusammengebaut worden sind.
Ach so, wo denn?
In Brisbane.
Wird das immer noch heute so gemacht?
Wir haben die fertig zusammengebaut. Also das Produktionsprogramm des Tigers war das erste von 4 Länderprogrammen, was abgeschlossen war. Wir sind also hier in Australien mit den Tigern, mit den 22 Tigern, vor Deutschland, Frankreich und Spanien fertig gewesen. Und auch der MRH-90, der NH-90, das Zusammenbauen ist beendet. Die beiden Flughelikopter sind jetzt im sogenannten Through-Life-Support.
Wenn wir schon von Flugzeugen sprechen, die meisten unserer Hörer werden wahrscheinlich irgendwann schon mal, wenn sie auf dem Weg nach Hause waren, in diesem riesigen A380 gesessen haben. So eine, als Kölner kann ich nur sagen, eine Kathedrale, die fliegen kann. Ich finde das ein tolles Flugzeug, leise und groß und geräumig, aber das soll ja nun nicht mehr lange weitergebaut werden.
Der A380 ist, was den Komfort bei den Passagieren angeht, ausgesprochen beliebt. Was heißt nicht weitergehen? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, das Bauen des A380 hört 2021 auf. Aber dann ist das Programm ja nicht zu Ende, sondern das wird ja weiter betrieben, unterstützt. Das sind auch noch Jahrzehnte, die der A380 vor sich hat.
Aber das ist schon irgendwie so ein Wermutstropfen, dass dieser große Flieger nicht mehr gebaut werden soll. Er hat keinen Markt gefunden.
Es ist die alte Frage zwischen den Flugzeugbauern, ob das Hub-Konzept sich durchsetzt oder diese Point-to-Point-Connections. Und ich glaube, diese Frage ist auch noch nicht endgültig entschieden. Airbus hat mit dem A380 sich auf stark frequentierte Strecken, was den A380 angeht, kapriziert, wo man natürlich dann auch Zubringerflugzeuge braucht, um diese Hubs entsprechend zu befüllen. Boeing hat eher diese Point-to-Point-Strategie verfolgt, wo kleinere Flugzeuge direkt zu diesen auch kleineren Städten fliegen. Wenn man sich allerdings anschaut, dass in China, in Asien überhaupt, in Indien ein wachsender Mittelstand vorausgesagt wird mit steigender Kaufkraft und dem Wunsch natürlich dann auch in der Möglichkeit mehr zu reisen, glaube ich, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. Ich glaube, dass der Airbus A380 aus meiner persönlichen Sicht vielleicht ein wenig zu früh kam. Denn wenn die Nachfrage nach Luftverkehr als Produkt bei den Konsumenten stärker ansteigt, dann werden dann auch irgendwann so große Flugzeuge wie der A380 für diese Point-to-Point-Connections lukrativ.
Ich lese auch gerade Berichte, dass Qantas sich nach einem neuen Langstreckenflieger umschaut. Man will also direkt nach New York fliegen und nach London fliegen. Das ist ja eine ganz enorme Strecke. 23 Stunden sitzt man da in so einem Flieger drin. Da sucht man neue Flugzeuge, aber da müssen ja auch neue Flugkonzepte entwickeln. Man kann ja Leute ja nicht dazu zwingen, 23 Stunden auf einem Stuhl zu sitzen.
Da sprechen Sie in der Tat eine interessante Frage an. Die Bestrebung, kann man ja auch sagen, könnte sein, dass man längere Strecken fliegt oder aber auch, dass man schneller fliegt. Also die Technologie kann ja in beide Richtungen gehen. Ich halte es persönlich für interessanter, wenn ich nach Europa zurückgeflogen bin oder es in der Zukunft tue, nicht nonstop zu fliegen, sondern irgendwo einen Zwischenstopp zu machen und sich die Beine zu vertreten. Ich halte das für attraktiv. Je nach Buchungsklasse entsteigt der Leidensdruck, gebe Ihnen recht, da müssen andere Konzepte her und man kann Flugzeuge aus meiner Sicht für einen 20-plus-Stunden-Flug nicht bestuhlen wie in der heutigen Economy Class.
Man muss den Leuten ja ein bisschen Auslauf geben. Ich meine, gibt es da so Gedanken, dass man vielleicht sagt, wir haben so ein Gym oder sowas da drin, also wo man sich ein bisschen körperlich betätigen kann?
Ich erinnere, als der A380, ich glaube vor 15 Jahren war das, die Notrutschen ausprobiert hat. Das war ein Test, wo man die ganzen Passagiere innerhalb von einer bestimmten Zeit aus dem Flugzeug evakuieren musste. Und die Zahl, die man aus dem Flugzeug dort rausbekommt, definiert die maximale Passagierzahl. Und diese maximale Passagierzahl war enorm hoch, oberhalb von 600, glaube ich. Aber ich kenne keinen Fall, wo ein Airbus so eng bestuhlt worden ist, dass man so viele Leute da reingefercht hat. All dieweil man natürlich auch aufgrund der großen Zelle Angebote schaffen konnte mit Bar und anderen Auslaufmöglichkeiten. Ich glaube, das muss man für, wenn man grundsätzlich in einen noch längeren Langstreckenbereich geht, weiter durchdenken.
Und da Sie von Hubschraubern sprechen, es wird ja auch häufig davon gesprochen, die Zukunft fliegt beim Flugtaxi. Das sind ja alles so kleine Hubschrauber. Meinen Sie, das wird eines Tages kommen, dass wir da mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen?
Die Konzepte sind interessant. Stellt sich mal die Frage, ob Kunden es akzeptieren, autonom geflogen zu werden. Ich beobachte das mit Spannung. Ich glaube, das wird keine Massenanwendung. Ich glaube auch, wir werden erstmal im Bereich Paketdienste Drohnen unbemannt fliegen und sich bewähren sehen. Das stellt ja auch ganz andere Anforderungen, nicht nur an die Technik, sondern auch an die Luftraumgliederung.
Ich meine, jemandem vielleicht im Verkehr hinten drauf zu fahren, ist schon nicht angenehm. Aber wenn man da in der Luft zusammenstößt, ist das noch viel unangenehmer.
Lassen Sie mich so sagen, wenn man sich autonome Bereiche anschaut, wo Fahrzeuge operieren, dann haben wir in Australien ja den größten autonomen Bereich. Und das ist ein Bereich von Mining. Wir haben also in einem abgesperrten, hochkontrollierten Bereich Lastwagen mehrfacher Hausgröße groß, die autonom fahren. Und die Statistiken sagen, der unsicherste Fahrer ist der männliche Fahrer, der zweitunsicherste der weibliche und der sicherste ist autonom. Also von daher, denke ich mal, bringt die autonome, kontrollierte Fahrweise, wo Fahrzeuge auch miteinander kommunizieren, in einer unemotionalen Art und Weise durchaus Sicherheitsvorteile. Das bezieht sich jetzt auf terrestrische Fahrzeuge. Wenn man jetzt sich den Luftraum anschaut, ist es ja nicht anders. Also ich denke mal, autonom operierende Systeme, technisch betrachtet, bieten Vorteile, was Sicherheit angeht, aber ist auch eine Akzeptanzfrage. Würden wir heute akzeptieren, mit einem Verkehrsflugzeug ohne Pilotin oder Pilot durch die Gegend zu fliegen? Ich glaube, da ist eine hohe emotionale Hürde.
Und würden Sie als Vater und Ehemann in so ein ferngesteuertes Flugzeug steigen und dann zum Dienstwagen fliegen?
Sagen wir mal so, ich habe selber 4600 Fallschirmspringer, mit Fallschirm sicherlich.
Das muss man auch erst können.
Ja, also ich denke mal, das muss ich erstmal bewähren und was das angeht, ist die Luftfahrt ja eine eher risikoarme Industrie, wo Systeme nur dann eingesetzt werden, wenn sie sich sehr bewährt haben. Schauen Sie sich an, das Design von Flugzeugen, das ist ja vielfach überdacht worden, dass man einen Nurflüger bauen will und so weiter und so fort. Aber wenn man sich anschaut, wie Flugzeuge heute gebaut werden, das ist nicht anders als die 707 von Boeing und die ist, glaube ich, Ende der 50er geflogen. Das heißt, es hat bisher ja auch nur eine Evolution, aber keine Revolution gegeben. Und ich glaube, die Evolution fand statt bei sparsameren Triebwerken, bei leichterem, festerem Material, bei Fly-by-Wire. Aber wenn man jetzt sich überlegt, autonom fliegende Systeme zu haben, das wäre dann eher eine Revolution. Und die Luftfahrt ist nicht für Revolutionen bekannt. Also das ist noch ein großer Schritt in die Zukunft gedacht.
Herr Gönnemann, ich bedanke mich vielmals für Ihre Worte.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.